einen größeren als Johannes. Das, was Johannes gemacht hat, nämlich seine Jünger zu Jesus zu schicken mit der Frage, bist du der, der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten, hatte ja für Johannes auch eine gewisse Gefahr. Und so ist es dann ja auch gekommen. Die Boten, sie sagen, dass Jesus und ganz viele Leute stehen drumherum und bekommen es mit. Jesus war ja gerade dabei zu heilen. Also eine Menge von Leuten haben das mitbekommen. Und diese Leute hatten jetzt auch mitbekommen, Johannes sitzt im Gefängnis und hat Zweifel an Jesus. Und dann haben sie vielleicht gedacht, der war dann ja wohl doch ein Schwächling und wir haben uns in ihm getäuscht. Und es geht ja dann auch ganz schnell so, dass man dann denkt, dann wird das, was er damals gesagt hat, ja wahrscheinlich auch nicht so gut und so richtig gewesen sein. Das kann man immer wieder auch an sich selbst überprüfen. Immer wieder kommt es ja vor, dass man auch im christlichen Bereich von Leuten hört, die, ja, machen wir es konkret, dass ihr wisst, um was es geht. Also Bill Hybels, den Namen kennt ihr ja, der ja viele Bücher geschrieben hat und dann, ich weiß jetzt gar nicht, ob sich das bestätigt oder nicht, zurückgetreten ist von seinem Dienst als Pastor, weil es Vorwürfe gegen ihn gab. Und dann gibt es gleich Leute, die sagen, dann darf man die Bücher, die er früher geschrieben hat, auch nicht mehr lesen. Und ich denke mal, warum? Wenn die Bücher vor 20 Jahren gut waren, dann sind sie doch jetzt auch noch gut, unabhängig davon, ob Bill Hybels dann später irgendwie sich was hat zu Schulden kommen lassen. Aber diese Stimmen hört man immer wieder. Und so mag das damals auch gewesen sein, dass Leute sich gesagt haben, naja, wenn der Johannes so an Jesus zweifelt, dann ist das, was er gepredigt und gesagt hat, letztlich ja auch nichts mehr wert. Und ich glaube, auch deswegen tritt Jesus hier dem entschieden entgegen. Er verteidigt den guten Ruf von Johannes, um auch deutlich zu machen, ihr habt euch nicht getäuscht, als ihr ihm gefolgt seid, sondern Johannes ist und bleibt, wie Jesus es sagt, ein Prophet Gottes. Und Jesus unterstreicht, dass Johannes trotz seiner Zweifel ein wirklich starker Typ war. Rein äußerlich schon, er lebte in der Steppe von Honig und von Heuschrecken. Nur mal so aus Interesse, wer von euch hat denn schon mal Heuschrecken gegessen? Keiner? Soll ich mal welche bestellen? Wollen wir das mal hier machen? Also ist jetzt auch nicht jedermanns Sache. Ich weiß, in Herborn im Seniorenkreis hatte mal ein Missionar aus Afrika so eine Packung getrockneter und gerösteter Heuschrecken geschickt. Und die haben wir dann rumgegeben. Ganz viele haben was gegessen, ich nicht. Also ist jetzt irgendwie nicht so. Vielleicht schmecken sie, ich weiß es nicht. Aber Johannes hat nur von Heuschrecken und von Honig gelebt. Er trug Kleidung aus Kamelhaaren, habe ich noch nie getragen, aber ich habe gelesen, das ist jetzt auch nicht so angenehm. Das ist ein sehr rauer Stoff. Also Johannes, so sagt es Jesus, unterstreicht es Jesus, war kein Weichling. Äußerlich schon nicht. Und auch innerlich nicht. Er stand ganz im Dienst für Jesus. Er hatte sein ganzes Leben dieser Aufgabe geweiht, Jesus den Weg vorzubereiten. Und Jesus bekräftigt es ja, so ist es gewesen. Johannes ist der, von dem es im Alten Testament schon hieß, er ist der Wegbereiter. Er hat mutig Buß und Umkehr gepredigt. Lest euch die Predigten von Johannes in den Evangelien mal durch und dann fragt ihr euch, ob ihr gerne wollt, dass ich so predige. Johannes beginnt nämlich eine Predigt auch schon mal gern mit dem Satz, ihr Schlangenbrut und Otterngezücht. Das kann ich machen, wenn klar ist, ich bleibe nicht mehr lange hier. Dann kann man mal so predigen, weil man weiß, dann ist sowieso bald vorbei. Das hat Johannes gemacht. Er hat den Leuten sehr mutig ins Gewissen geredet und hat kein Blatt vor den Mund genommen. Und, da haben wir es vorher mal drüber gesprochen, er hat auch Herodes gegenüber die Sünde von Herodes offen angesprochen, was ihn dann auch ins Gefängnis gebracht hat. Macht das ein Weichei? Ganz bestimmt nicht. Jesus sagt den Leuten, ihr seid ja zu Johannes an den Jordan gegangen und ihr habt euch nicht getäuscht in dem, was ihr da gesehen und in dem, was ihr da gehört habt. Und Jesus unterstreicht, Johannes war ein Prophet Gottes. Das klingt für uns, ja, er war halt ein Prophet, wie viele andere Propheten auch. Das war damals elektrisierend für die Leute, denn die Juden lehrten, und das kann man auch von der Bibel her so sehen, dass der letzte Prophet, der von Gott berufen war, Maleachi war. Und das war 400 Jahre her. 400 Jahre lang hatte Gott keinen Propheten mehr berufen. Und wenn Jesus sagt, Johannes ist ein Prophet Gottes, ist allein das schon ein Hammer für die Leute damals gewesen. Und Jesus sagt noch mehr, nicht an dieser Stelle, an der anderen Stelle. Johannes ist Elia, der wiederkommen soll. Das Alte Testament endet in unseren Bibeln mit dieser Verheißung, dass Gott Elia schicken wird, der Wegbereiter des Messias ist. Und Elia ist einer der herausragenden Propheten im Alten Testament. Johannes ist also ein ganz besonderer Mensch. Und was Jesus vor allen Dingen deutlich machen will, Johannes ist mit seiner Sendung nicht gescheitert. Er hatte eine heilsgeschichtlich wichtige Aufgabe, den Weg vorzubereiten für ihn, für Jesus, für den Messias. Und er hat es getan. Unabhängig davon, dass er jetzt im Gefängnis saß. Aber, sagt Jesus, er hat es getan. Er ist der größte, sagt Jesus, jemals geborene Mensch bis dahin. Größer als Mose, größer als Elia, größer als David. Also, erstens, Johannes, mehr als ein Prophet, der Wegbereiter des Messias. Und doch gibt es Punkt 2, mehr als Johannes. Denn so sagt es Jesus dann in Fortsetzung in Vers 28, der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Wie ist das gemeint? Wie kann der Kleinste im Reich Gottes größer sein als Johannes, von dem Jesus ja gerade gesagt hatte, er ist der größte Mensch, der bis dahin geboren worden ist? Es ist so gemeint, bei allen Verdiensten, die Johannes hatte und die Jesus hier nochmal unterstreicht, er gehörte doch zum alten Bund. Er gehörte wie Mose und wie Elia und wie David zu denen, die mit Gott gelebt haben, natürlich, aber die Jesus als Messias nie kennengelernt haben. Und das ist auch bei Johannes im Grunde so gewesen. Sie haben sich getroffen, Johannes hat ja Jesus getauft und nach allem, was wir zuverlässig sagen können, hat Johannes aber dann nicht mehr wirklich miterlebt, wie Jesus gewirkt hat, weil Herodes ihn dann sehr schnell verhaftet hat. Das heißt, Johannes saß im Gefängnis, er hörte von dem, was Jesus tat, aber vermutlich hat er nie eine Predigt von Jesus selbst hören können. Johannes hat das Kommen der Herrschaft Gottes angekündigt, aber er hat diese Herrschaft nicht mehr selbst erlebt. Und deswegen gilt für Johannes das, was in 1. Petrus 1, Vers 11 und 12 so steht: Die Propheten haben nachgeforscht, auf welche Zeit und welche Umstände der in ihnen wirkende Geist Christi hindeute, der die Leiden Christi und die darauf folgende Herrlichkeit im Voraus bezeugte. Den Propheten wurde offenbart, dass sie damit nicht sich selbst, sondern euch dienten. Und jetzt ist euch dies alles von denen verkündigt worden, die euch in der Kraft des vom Himmel gesandten Heiligen Geistes das Evangelium gebracht haben. Das alles zu sehen ist sogar das Verlangen der Engel. Das heißt, Mose und Elia und David und Daniel und Hesekiel, wie sie alle hießen, sie haben von Jesus geweissagt, aber sie wussten, das wird ihr Leben nicht mehr direkt betreffen. Und bei Johannes war es auch so. Er ist der Letzte von denen, die das vorausgesagt haben, die Jesus sogar den Weg vorbereitet haben, aber er hat es selbst nicht mehr erlebt. Das heißt, als Christ bist du mehr, als Johannes jemals sein konnte. Du hast Privilegien, von denen Johannes nur träumen konnte. Weil du als Christ, nämlich durch Jesus, ein Kind Gottes bist. Weil du durch Jesus Vergebung deiner Sünden erlebst. Weil du Auferstehungshoffnung hast durch Jesus. Weil du Teil seiner Gemeinde bist. Und weil du durch Jesus ewiges Leben hast. Es tut uns gut in unserem Glauben. Es tut dir gut in deinem Glauben, wenn du dir das immer mal wieder bewusst machst. Wenn du dir das immer wieder mal bewusst machst, was das für ein Vorrecht ist, dass du Kind Gottes sein darfst. Dass das, was du so hoffentlich jeden Tag ganz normal praktizierst und tust, beten, um Vergebung bitten, dass das was Besonderes ist. Dass sich Mose danach gesehnt hat und David hat sich danach gesehnt. Und auch Johannes der Täufer hat es nicht erlebt, aber du hast es erlebt. Ist dir das bewusst? Wir sind mit 1. Petrus 2, Vers 9 ein auserwähltes Geschlecht und das heißt etwas Besonderes. Wir sind als Christen eine königliche Priesterschaft. Wir sind ein heiliger Stamm und Gottes Eigentum. Es geht nicht darum, dass wir als Christen jetzt so mit hoher Nase durchs Dorf laufen und uns über die anderen erheben. Es geht aber darum, dass du dich darüber von Herzen freust. Es ist etwas ganz Besonderes, was du bist. Das gilt auch denen, die zum Beispiel in Nordkorea im Straflager sitzen und die von ihren Wärtern misshandelt werden und die wahrscheinlich eines Tages aufgrund dieser Verfolgung sterben werden. Sie sind etwas ganz Besonderes, weil auch sie sind Kind Gottes. Das heißt, Christ zu sein ist das Größte, was es auf dieser Welt gibt. Nochmal kein Grund zum Stolz, sondern ein Grund, Gott wirklich von Herzen für seine Gnade zu danken und ein wirklicher Grund zum Freuen. Und der dritte Punkt, mehr als Wasser. Darum geht es, genau. Der dritte Punkt heißt mehr als Wasser. Denn darum geht es ja bei Johannes besonderem Tun. Ich lese die Verse 29 bis 30. Das ganze Volk, das Johannes hörte, selbst die Zöllner, sie alle haben den Willen Gottes anerkannt und sich von Johannes taufen lassen. Doch die Pharisäer und die Gesetzeslehrer haben den Willen Gottes missachtet und sich von Johannes nicht taufen lassen. Buße gepredigt hatten damals auch andere. Auch die Pharisäer haben Buße gepredigt. Und es gab auch andere Bußprediger, das wissen wir aus biblischen und auch aus außerbiblischen Quellen. Das Besondere an Johannes ist, er hat Menschen getauft. Und deswegen heißt er auch Johannes der Täufer und nicht Johannes der Bußprediger. Doch was bedeutete das zunächst bei Johannes und was bedeutet dann später die christliche Taufe? Für den Rest der Predigt lade ich euch ein, darüber miteinander nachzudenken. Inspiriert dadurch, dass Tina sich taufen lässt. Den Termin haben wir auch schon, letzten Sonntag im Juni, höchstwahrscheinlich in Korbach im Gemeindehaus, nicht als Bezirksgottesdienst, sondern für uns als Berndorfer. Also hört gerne mit wachen Sinnen zu, wenn die Frage für euch auch noch aktuell sein oder werden könnte. Also worum geht es bei der Taufe? Im Hintergrund stehen bei Johannes zunächst mal die Waschungen, die wir im Alten Testament finden. Da ging es nicht darum, dass man im wahrsten Sinn des Wortes körperlichen Schmutz loswerden musste, sondern es war eine rituelle Waschung. Und das bedeutete, der Mensch ist unrein und durch diese rituelle Waschung steht er auch dazu. So musste sich der hohe Priester am großen Versöhnungstag, bevor er das Opfer für das ganze Volk bringen konnte, von Kopf bis Fuß waschen. Nicht, weil der vorher im Dreck gespielt hätte, sondern einfach, um deutlich zu machen, so wie du jetzt äußerlich dich wäschst, so brauchst du auch an deiner Seele eine Reinigung. Menschen müssen rein sein, um Gott begegnen zu können. Dafür standen diese Waschungen. Dann gab es im Judentum die sogenannte Proselytentaufe. Das heißt, Heiden konnten zum Judentum übertreten. Wenn sie Männer waren, mussten sie sich dafür beschneiden lassen und Männer oder Frauen mussten dafür sich selbst untertauchen. Man tauchte sich komplett unter Wasser und dann tauchte man wieder auf als Zeichen dafür, mein altes Leben als Heide ist zu Ende und ein neues Leben, nämlich als Jude, hat begonnen. Das ist der Hintergrund für die Taufe von Johannes. Und doch ist das, was Johannes tut, völlig anders. Denn bei den Waschungen und bei der sogenannten Proselytentaufe, da hat man selbst etwas getan. Man tauchte sich selbst unter und man tauchte selbst wieder auf und man brauchte da im Zweifel auch gar keinen anderen für, das konnte man für sich allein tun. Das ist bei der Taufe von Johannes und bei der christlichen Taufe natürlich anders. Niemand tauft sich selbst, sondern jeder wird getauft. Ich denke mal, die meisten von euch sind getauft worden, entweder als kleine Kinder oder später als Glaubende. Und was das alles miteinander verbindet, ist unsere Taufen. Wir wurden getauft. Ich gucke mich mal um. Gibt es hier irgendeinen, der sich selbst getauft hat? Nachher bitte bei mir melden. Müssen wir dann nochmal drüber reden. Also, ist klar. Der entscheidende Unterschied ist, man lässt sich taufen. Es geschieht etwas mit einem. Und wer sich damals taufen ließ, der gab zu, dass er Reinigung nötig hatte. Und das heißt, er gab damit auch zu, dass er schmutzig und unrein war. Nochmal nicht äußerlich, sondern innerlich. Und das hatte Johannes ja durch seine Bußpredigt deutlich gemacht. Er hatte Menschen mit ihrer Schuld konfrontiert und Menschen hatten unter dieser Bußpredigt erkannt, dass sie Sünder sind, dass sie Dinge getan hatten, die nicht gut waren. Wer das nicht glaubt, der soll sich einfach mal in einer stillen Stunde die 10 Gebote vornehmen und lest sie mit wachem Herzen und fragt euch bei jedem Gebot, trifft mich das? Und wenn ihr nicht völlig blind seid für eure eigene Situation, dann wird euch das treffen. Wahrscheinlich nicht jedes einzelne Gebot, aber vieles davon. Aber es ging noch um mehr. Es geht nicht nur darum zu bekennen, ich habe mal gelogen oder anderes getan, sondern es geht um das Bekenntnis, ich bin von Gott weg gewesen. Und deswegen kehre ich jetzt zu Gott zurück. Und Johannes hat das getan. Johannes hat die Menschen damals zurück zu Gott gerufen. Und Taufe bedeutet, wer sich taufen ließ, der gab Gott damit Recht, so sagt es der Jesus. Der gab Gott damit Recht, der sagte, du bist ein Sünder und du brauchst die Umkehr. Der stand zu seiner Sünde und bat letztlich um Reinigung. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass bei der KSK, der Elitetruppe der Bundeswehr, Munition und ich glaube sogar auch Waffen weggekommen waren. So, und dann hat man von der Bundeswehrverwaltung sich Folgendes überlegt, wie kriegen wir die Waffen zurück? Wir machen das mal so, die Leute können sie anonym zurückgeben. Und dann wurden, glaube ich, in den Kasernen Kisten aufgestellt, da konnte man, klingt ein bisschen abgefahren, ich weiß, da konnte man Waffen und Munition reinwerfen, heimlich. Weil man gedacht hat, wenn wir die Leute öffentlich auffordern, dann macht es keiner. Warum? Das ist was Kriminelles. Das war natürlich nicht erlaubt. Und Taufe heißt, du kannst es nicht einfach heimlich tun, sondern du musst dich zu seiner Schuld stellen. Du bekennst damit, ich habe das nötig. Wenn die Tina sich taufen lässt Ende Juni, dann bekennt sie damit, ich habe das nötig. Ich brauche das. Ich brauche Vergebung meiner Schuld und Reinigung von dem, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist. Also Taufe bedeutet als erster Schritt, ich gebe Gott Recht. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, so sagt es Jesus, sie haben sich dem entzogen. Und sie haben damit, so sagt es Jesus, den Willen Gottes für sie missachtet. Der Wille Gottes, der durch Johannes an sie ergangen war, der, wie Jesus es sagte, mehr war als ein Prophet. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie konnten das durchaus spüren und sie wussten es auch. Jesus fragt sie über Johannes, als sie ihn mal in ein Streitgespräch verwickeln, fragt er sie, die Taufe von Johannes, war sie von Gott oder war sie von Menschen? Und sie sagen dann, wenn wir antworten vom Himmel, so wird er zu uns sagen, warum habt ihr dann nicht geglaubt? Genau, wenn sie sagen vom Himmel, wieso habt ihr dann ihm nicht geglaubt? Und Johannes Glauben hieß für die Menschen damals, ich gebe Gott Recht und lasse mich taufen. Wie gesagt, das gilt auch für uns. Und jeder, der sich hat taufen lassen und jeder, der sich taufen lässt, gibt damit Gott Recht. Aber die christliche Taufe ist noch mehr. Johannes konnte das Heil selbst nicht bringen, sondern Menschen nur darauf vorbereiten. Jesus hat das Heil dann erst gebracht, indem er für unsere Sünden starb und dann auferstanden ist. Und seitdem ist die Tür zum Himmel wieder offen. Für den, der umkehrt, für den, der Gott Recht gibt und der dann auf diese Art und Weise die Wiedergeburt erlebt. Und Taufe heißt, dieser Prozess wird abgeschlossen. Die Taufe ist Siegel auf diesen Prozess. Das, was das Entscheidende ist, die Hinwendung zu Jesus, das Entscheidende ist nicht die Taufe, aber ohne das Siegel ist das unvollständig. Es fehlt noch etwas. Alle von euch, also ich will nicht sagen alle von euch, die meisten von euch, die verheiratet sind, haben einen Ehering, ne? Gehe ich mal von aus. Das Entscheidende an eurer Eheschließung war nicht der Ring. Das Entscheidende war, dass ihr vor dem Standesbeamten Ja gesagt habt. Aber ist der Ring deswegen unwichtig? Wenn der unwichtig wäre, hätte ihn ja keiner mehr am Finger. Dieser Ring ist besiegelt eure Ehe und er ist Bekenntnis nach außen. Und so besiegelt Taufe die Hinwendung zu Jesus. Umgekehrt macht es keinen Sinn, einen Ehering zu nehmen. Also ich könnte jetzt meinen Ehering der Kerstin anstecken und behaupte, sie ist jetzt damit verheiratet. Nee, ne? So einfach ist es nicht. Das heißt, Taufe ohne Glaube, Taufe ohne die Hinwendung zu Jesus ist wie so ein Ehering, den man einem Ledigen ansteckt und behauptet, jetzt bist du verheiratet. Taufe als Siegel. Siegel auf deine Entscheidung für Jesus. Und Taufe ist damit, wie es mal jemand sehr schön sagte, das sichtbare Wort Gottes an den Täufling. Die Tina wird es dann im Taufgottesdienst nicht nur hören, dass Gott dich liebt, sondern du wirst es spüren. Vielleicht nehmen wir ganz kaltes Wasser, das ist so, nein, machen wir nicht. Ist klar, dann spürt man es aber natürlich noch ein bisschen mehr. Darum geht's. Und damit ist Taufe dann auch Gottes großes Ja zu dir. Gottes großes Ja, dass er dir zusagt, ich nehme dich an, weil du mein Kind durch Jesus geworden bist. Einige Dinge noch, die man auch noch zur Taufe sagen kann. Taufe ist dann als nächster Schritt die Antwort des Menschen und als Antwort des Menschen dann auch Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ist bei uns ein bisschen abgebrochen, dieses Zeugnis, weil wir in aller Regel im Gemeindehaus taufen. Aber wir könnten ja auch, wenn das Wasser das zulässt, in der Twiste taufen, ne? Hier mitten im Dorf. Und dann halten wir den Verkehr noch an, dass jeder auch zugucken kann. Und dann wird es nochmal was anderes. Machen wir nicht, hatten wir ja drüber gesprochen. Aber ist klar, Zeugnis vor anderen. Oder wenn du deine Verwandten vielleicht einlädst oder Freunde, Freundinnen, dann sagst du, ich lade euch ein zum Taufgottesdienst. Dann fragen die dich, warum? Ist auch ein bisschen merkwürdig. Und dann gibst du auch damit ein Zeugnis. Taufe heißt dann auch, wir werden in die Gemeinde eingegliedert. Das heißt nicht Gemeindemitgliedschaft, sondern das heißt, du gehörst dann durch deine Hinwendung zu Jesus, zur weltweiten Gemeinde. Und Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, wir sind zu einem Leib getauft. Das heißt, Taufe ist auch ein Zeichen dafür, du gehörst mit den anderen zur Gemeinde. Taufe ist dann Herrschaftswechsel. Die Taufformel, wie sie am Ende des Matthäusevangeliums steht, kennt ihr vielleicht in der Version der alten Lutherbibel. Geht hin und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist nicht die richtige Übersetzung. Die richtige Übersetzung heißt, tauft sie auf den Namen. Und dieses auf den Namen heißt, da wird jemand die Herrschaft übertragen. Ich übertrage die Herrschaft über mein Leben auf Jesus. Früher, Leute in meiner Generation und älter, ihr kennt das noch, früher wurden Schecks ausgestellt, ne? So richtig mit Papier. Und die stellte man aus auf den Namen von jemand. Und dann wechselte mein Geld den Besitzer, indem ich das dann auf den Namen dieses Menschen, diesen Scheck ausgestellt habe. Und ganz am Schluss, aber auch nicht unwichtig, Taufe ist dann auch ein Gehorsamsschritt. Gott will, dass Christen getauft sind. Gott will, dass sie das besiegeln lassen. Gott will, dass du das auch bekennst. Das reicht nicht aus, als einzige Begründung, dich taufen zu lassen, aber es gehört von der Bibel her mit dazu. All das ist mit der christlichen Taufe verbunden. Und nochmal die herzliche Bitte an dich, wenn du jetzt hier sitzt und für dich den Eindruck hast, das ist vielleicht für dich auch dran, dieser Schritt, dass du das wirklich in deinem Herzen bewegst und dass du dir von Gott dann auch zeigen lässt, ob das für dich dran ist. Wie gesagt, letzter Sonntag im Juni ein Taufgottesdienst und die Tina freut sich auch, wenn sie nicht allein ist, sondern jemand noch mit dabei ist. Also herzliche Einladung. Kommt zum Schluss und fasst die Predigt nochmal zusammen. Es ging auch heute um Johannes den Täufer unter der Überschrift Kein Blatt im Wind. Haben wir gesehen? Johannes war kein Weichling, sondern ein mutiger Bußprediger. Er war, so sagt es Jesus, der größte Prophet des alten Bundes. Aber eben auch nur dieses alten Bundes. Er hat es von ganz nahem gesehen, was Mose von ganz weitem gesehen hat, aber er war dicht davor, aber er hat es noch nicht ergreifen können, weil Jesus noch nicht gestorben und auferstanden war. Und deswegen der zweite Punkt, mehr als Johannes. Jeder, in Anführungszeichen, kleine Christ ist mehr als Johannes. Du bist mehr als Johannes, weil du Kind Gottes bist, weil du ewiges Leben hast, weil du eines Tages mit Gott zusammen leben wirst. Und das ist, so haben wir gesehen, ein wirklicher Grund zur Freude. Und der Auftrag von Johannes, dritter Punkt, haben wir gesehen, er hat Menschen zur Buße gerufen und als Zeichen der Umkehr hat er sie dann getauft. Und deswegen ist da mehr als Wasser. Taufe nochmal ist Gottes großes Ja zu dir. Und Taufe ist deine kleine Antwort als Zeugnis vor der unsichtbaren und der sichtbaren Welt. Taufe ist Herrschaftswechsel, Eingliederung in die Gemeinde Und Taufe ist damit letztlich auch ein Gehorsamsschritt. Johannes der Täufer, kein Blatt im Wind. Und ich lade nochmal ein, über das Thema Taufe wirklich nachzudenken und das vor Gott dann auch zu klären. Amen. Lasst uns beten und soweit es geht, bitte im Stehen. Herr, wir danken dir für das Zeugnis von Johannes dem Täufer, das wir auch in der Bibel finden. Er hat Jesus den Weg bereitet. Er hat Menschen sehr deutlich gemacht, dass sie Sünder sind und dass sie Buße brauchen. Und er hat ihnen durch die Taufe dann den Weg eröffnet, das dann auch zum Ausdruck zu bringen. Und er hat sie so Menschen zu Jesus geführt. Und wir danken dir dafür, dass du das auch heute noch tust, durch das Wirken deines Heiligen Geistes, durch dein Wort. Und danke, dass die allermeisten, die in diesem Raum sind oder an den Bildschirmen mit dabei sind, das auch schon erlebt haben, viele schon vor vielen Jahrzehnten. Und wir danken dir dafür, dass du uns ja einfach auch durch deinen Heiligen Geist die Gotteskindschaft geschenkt hast. Und dass wir wissen dürfen, du hast uns lieb und du freust dich über uns und jeder einzelne von uns, weil der Christus ist mehr, als Johannes es jemals sein konnte. Und so bitten wir dich auch für den Taufgottesdienst Ende Juni, dass du das dann auch segnest. Danke, dass Tina diesen Schritt auch tun wird. Wir bitten dich für diejenigen, die jetzt vielleicht auch berührt wurden durch deine Worte, dass das weiter in ihnen arbeitet und dass du ihnen in dieser Frage dann auch Klarheit gibst. Amen.